Es gibt da ein kleines, schmutziges Geheimnis in Deutschlands Praxen. Da werden Schilddrüsen geschallt, von denen wir wissen, dass man sie eigentlich nicht schallen sollte. Überversorgung vom Feinsten. Und geschallt wird nicht aus Schludrigkeit, sondern gerade gegen Überversorgung. Hä? Über dieses Paradoxon, also Schallen sozusagen als Quartärprävention, reden wir heute am Beispiel der Schilddrüse. Aber eigentlich über etwas viel Größeres. Und damit herzlich willkommen zu einem flotten Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute ist bei uns
Janine Schübel,
Sprecherin der Sektion Leitlinien und Qualitätsförderung, das ist die SLQ in der DGAM. Sie ist auch Hausärztin und seit Jahresanfang Professorin für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Lausitz, Karl Thiemen Cottbus, meine Herren. Und eben ist sie auch unser Schilddrüsenfachmann bzw. unsere Fachfrau heute. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie beide.
Moin.
Hallo.
So, wie geht's Ihnen, Janine Schübel?
Ja, danke, gut geht's.
Sehr schön. Und in Hamburg, wie läuft's dort?
Danke, mir auch. Es scheint die Sonne und ich kann hier von meinem Büro aus den Hafen sehen, die Kräne und die Elbphilharmonie.
Och, wie schön. Und es schneit
blauer
nicht.
Himmel, ein paar Wolken, aber ich gucke gerne aus dem Fenster.
Ja, okay. Das wird schon wieder so eine sehr emotionale Episode. Janine Schübel, viele der Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen. Aber für die, die Sie vielleicht nicht so gut kennen, ein kurzes Wort über sich selbst. Wer ist Janine Schübel? Was machen Sie zwischen Dresden und Cottbus?
Ja, ich bin seit 11 Jahren niedergelassene Hausärztin in der Dresdner Gemeinschaftspraxis und arbeite seit der Weiterbildung auch an der Uni mit bei Forschung und Lehre, mache seitdem auch ganz viel Leitlinienarbeit, eben mit dem Autorenfokus Schilddrüsenerkrankungen, und bis zum letzten Jahr war mein beruflicher Schwerpunkt in Dresden. Seit Jahresbeginn jetzt bin ich hier in Cottbus an der MOLCT mit an Bord und mache da eine ganz neue Uni mit Start klar. Das ist total spannend. Mhm. Genau, und ich habe mal gelernt, man soll auch immer was Privates sagen, wenn man sich vorstellt. Also nicht verheiratet, 2 Kinder, keine Haustiere.
Keine Haustiere, ganz
ja,
wichtig.
Ja, das ist wichtig, habe ich gelernt, ja.
Ja, und die gute Nachricht, wenn man keine Haustiere ist, man ist nicht von den Gebührenordnungen für Tierärzte Preiserhöhungen betroffen, weil die gehen ja wohl fett durch die Decke. Sie sind die Schilddrüsenfachfrau oder eine von diversen Schilddrüsenfachmenschen und Sie pendeln ja offensichtlich zwischen Dresden und Cottbus. Haben Sie auch so ein cooles Handheld-Sono dabei?
Tatsächlich nicht, nein. Hab auch noch nicht mal drüber nachgedacht.
Okay, ja, reden wir gleich übers Schallen. Also Martin Scherer hat ja ein aufblasbares CT immer dabei. Ne? Man weiß ja nie. Also unterwegs eine kleine Lungenkrebsfrüherkennung machen oder so.
Schwimmt gerade auf der Elbe.
Auf aufblasbare CT schwimmt auf der Elbe. Martin Scherer, wir reden heute über die Schilddrüse. Wir reden über Schilddrüsenknoten bei Erwachsenen. Wir reden über eine Leitlinie. Warum ist das wichtig, Martin Scherer, dass wir darüber reden?
Ja, weil die Schilddrüse pars pro toto steht für ein größeres Problem in der Medizin, dass eben sehr viel Schaden verursacht wird durch zu viel Medizin. Und da kommt eben dann der Begriff der Quartärprävention auch direkt ins Spiel. Das ist eine Form der Prävention, die nicht unbedingt Ressourcen sparen soll, sondern aktiv Überdiagnostik und Übermedikalisierung oder überhaupt Medikalisierung erkennen soll und abwenden soll. Und das ist eigentlich dann auch gut unter dieses ethische Dach des Primum non nocere zu packen. Oder Primum nocere zunächst einmal nicht schaden. Das ist meistens schwieriger, als es klingt, denn die moderne Diagnostik, die hält eine Menge Dinge bereit. Das ist eine ziemliche Verführung und verursacht eigentlich mehr Scheinsicherheit als Sicherheit.
Also ist die Schilddrüse für uns heute so eine Art Mock-up-Organ, also an dem man ein größeres Problem besprechen kann. Das wollen wir tun. Vielleicht, Martin Scherer, noch so 1-2 Bullets, wenn wir jetzt überlegen, Sie sind ja quasi der wissenschaftliche Leiter dieses Podcasts.
Oh, das hört sich gut an. Können wir das irgendwo hinschreiben?
Soll ich da irgendwie mal so eine Art Textmarker drunter machen oder so?
Jawohl.
Sie wollen für den wissenschaftlichen Marker, ja, wissenschaftlicher Marker, so ein
also,
Bullshit.
Ich glaube schon, dass wir heute Themen ansprechen, die den Hörerinnen und Hörern sehr geläufig sind. Also wir vergessen eigentlich immer wieder, dass Sensitivität und Spezifität Eigenschaften eines Tests sind, der doch sehr populationsabhängig ist. Also was wir in einer spezialisierten Klinik vielleicht als einen aussagekräftigen Befund bezeichnen würden, das könnte in der Primärversorgung eher ein Zufallsbefund sein.
Mhm.
Und deshalb ist das bewusste Unterlassen häufig keine Passivität, sondern eigentlich eine hochaktive ärztliche Leistung. Die braucht ein besonderes Wissen, die braucht eine besondere Begründung, die muss kommuniziert werden, die muss dokumentiert werden. Und das könnte so ein Takeaway heute sein. Das, jetzt mache ich schon die Take-Home-Message am Anfang, aber egal. Also, dass das klug entscheiden eben nicht nur heißt, das Richtige zu tun, sondern auch das Falsche wegzulassen.
Okay. Als Credo und dem Podcast Janine Schiebel, wollen Sie noch was ergänzen, was Sie gerne in dem Gespräch mit transportieren wollen, oder sind Sie komplett fein mit Hamburg?
Ich bin komplett fein.
Großartig. Die wichtigste Frage am Anfang immer dieses Podcasts ist, wo wir allfällige Literatur reinquetschen, Martin Scherer.
Ich habe gerade einen Schluck Tee getrunken, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich schon wieder dran bin. In die Shownotes.
In die Shownotes. Gut, das sind die Tee-Notes. Jetzt kommen wir aber mal zum Thema und jetzt kommen wir nach Cottbus. Wir reden, das werden manche jetzt schon geahnt haben, über die eigentlich ziemlich brandneue S3-Leitlinie Schilddrüsenknoten bei Erwachsenen in der hausärztlichen Versorgung. Ist formal am 20.03. veröffentlicht worden. Sie ist vom Innovationsfonds gefördert, das kann man auch dazu sagen, denn das sollte man eigentlich immer dazu sagen. Und Sie, Janine Schübel, sind eine der Erstautorinnen. Ich glaube, die absolute Erstautorin ist Karin Vogt. Und Sie haben es sogar schon in die Deutschlandfunk-Sprechstunde geschafft, habe ich gehört.
Ja.
Das verlinken wir natürlich auch. Sie haben vor Erscheinen dieser Leitlinie im Studienlage-Podcast zusammen mit Ihrem Kollegen Hannes Blankenfeld, Jana Husemann und Ilja Kahl intensiv drüber gesprochen. Und jetzt ist es ganz wichtig, rechtlich wie folgt zu sagen, was womöglich in einer solchen Leitlinie stehen könnte. So, und ich würde sagen, dieses Gespräch, es ist natürlich auch verlinkt, ist sehr umfassend. Da erfährt man, was wichtig ist in der Leitlinie. Wir müssen das heute nicht wiederholen. Wer also sich die Leitlinie einmal so richtig aufs Ohr hauen lassen möchte, der schaltet bitte in diese Studienlage-Episode ein, die verlinkt ist. Wir fahren heute quasi mit der Rolltreppe eine Stufe nach oben und sprechen mal über das Thema Überversorgung, Quartärprävention. Vielleicht noch so eine Sache vorweg als eine der maßgeblichen Autorinnen. Das sind ja nun wirklich alle mit am Start bei dieser Leitlinie, ne? Also wirklich alle relevanten Fachgesellschaften, Patienten sind beteiligt gewesen und sie haben den Konsens. Wie krass war so der Prozess? Nehmen Sie uns da mal mit rein.
Ja, das war total spannend, weil es nämlich eigentlich gar nicht so krass war, wie man vermuten könnte und wie auch wir vorher erwartet hatten. Mhm. Also wir hatten uns da ja schon so ein bisschen Knieschützer und den Helm zugelegt, um in die Konsensussitzung zu gehen. Aber der Prozess war dann tatsächlich super konstruktiv. Wir hatten als Mittel zur Völkerverständigung am Anfang so eine kleine Präsentation vorbereitet, damit man diese unterschiedlichen Blasen erstmal erklärt und das ein bisschen ja für alle klar macht. Also wie oft sieht eine Hausärztin, ein Hausarzt einen Patienten mit Schilddrüsenknoten? Wie häufig sind die Karzinome? Und warum ist es für alle Beteiligten sinnvoll, wenn wir angemessen hausärztlich vorselektieren und nicht alle weiterschicken? Und das war echt wirklich hilfreich.
Okay.
Und wir konnten im Verlauf auch immer wieder darauf zurückkommen, dass man diese Perspektive einnimmt. Das hat super geholfen, sodass das wirklich sehr, sehr nett war, wieder erwarten.
Okay, also Sie haben gesagt, okay, erstmal Verständnis schaffen ist offenbar eine wichtige Methode. Das scheint so ein Gelingensfaktor zu sein. Lag es vielleicht auch an den dort anwesenden Personen?
Vielleicht.
Vielleicht.
Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie es mit anderen Personen gewesen wäre.
Es gibt keine kontrolliertes Setup dafür.
Ja, richtig. Ne? Aber also ich hatte schon den Eindruck, es gab ja noch einen Vorlauf, wo wir uns auch schon mal mit anderen Fachvertretern auch in einer größeren Runde ausgetauscht hatten, weil es gegenüber der Leitlinie schon eine große Abwehr der Spezialisten gab, von wegen, brauchst du es überhaupt, wenn es doch schon eine Leitlinie Schilddrüsenkarzinom gibt?
Ja.
Also da tat sich dieses Problem des Verständnisses des Gegenseitigen schon auf. Und das war tatsächlich schwieriger. Also vielleicht hast du recht, und es lag auch ein bisschen an den beteiligten Personen. Vielleicht wurden die auch gerade ausgesucht, weil auch von den Fachgesellschaften her gemerkt wurde, dass man da besser zusammenkommt.
Okay. Also wichtig, wenn ich das raushöre, ist, im Vorfeld, wenn es auch diese Fragestellung gibt bei den anderen beteiligten Fachgesellschaften, wenn eben unklar ist, haben wir überhaupt hier einen Handlungsdruck, haben wir hier einen Leitliniendruck, dass man viel erklärt, oder? Also wirklich dieses Verständnisthema ist offenbar der Hebel.
Das ist es wirklich. Ne? Also damit steht und fällt alles.
Ja.
Man muss diese Versorgungssituation explizit trennen.
Ja.
Was in einem tertiären Zentrum eben sinnvoll ist, kann eben bei ganz anderen Grundvoraussetzungen in der Haushaltspraxis total falsch sein und ist es meistens auch.
Okay. Ja. Kurz Backstage, wir machen ja mal so ein bisschen Disclaimer bei unserem Podcast. Das ist dann jetzt vielleicht auch der Moment, wo wir mitteilen können, wir zeichnen am Donnerstag, den 11. Juni auf. Es ist irgendwann vormittags, wir sind verteilt in der Republik. Und auch noch ein zweiter Disclaimer, manche ahnen das, einige wissen es, viele grübeln vielleicht drüber. Untereinander sind wir in der Regel per Du miteinander. Gleichwohl, in diesem Podcast wird sich gesiezt, in jedem Fall von meiner Seite. Wenn man mich duzt, ist das in Ordnung. Ich werde das dann schon korrigieren, Frau Professor Schübel. Bevor wir in das Überversorgungsthema einsteigen, Martin Scherer, jetzt haben wir hier gehört von Janine Schübel einen offensichtlich sehr wichtigen Hebel, der dazu beitragen kann, dass S3-Leitlinien gelingen, auch wenn es verschiedene Sichtweisen gibt zwischen den Fachgebieten. Gleichwohl kennen wir viele andere Leitlinien, wo es immer noch auch heute im Jahr 2026 heftigste Konflikte gibt, wo dieses Verständnis irgendwie nicht so gelingt, wie das in diesem Fall passiert ist. Was können wir denn so global galaktisch da mitnehmen aus diesem doch sehr erfolgreichen Beispiel hier für Leitlinienarbeit generell?
Dass Konsens gelingen kann. Wir kennen das aus anderen Leitlinienprojekten, dass da schon auch mal die Trümmer fliegen können, wenn unterschiedliche Fachperspektiven aufeinander prallen. Und das scheint hier, wenngleich ich nicht dabei war, doch gelungen zu sein, dass die Evidenz bei Schilddrüsenknoten eine klare Botschaft sendet, dass das Problem heute oft nicht die Unterdiagnostik ist, sondern eher die Gefahr von Überdiagnostik. Mhm. Das könnte man fast, wenn man jetzt mal einen Schritt weitergeht, als Anzeichen dafür sehen, dass die evidenzbasierte Medizin erwachsen wird. Es war ja lange Zeit so, und darauf spielen Sie an, Herr Nössler, dass Fortschritt automatisch mit mehr verbunden war. Mehr Diagnostik, mehr Technik, mehr Intervention. Und deshalb ist diese Leitlinie meines Erachtens so spannend, weil sie über die Schilddrüse hinausweist und eigentlich von was viel Grundsätzlicherem handelt. Ich hoffe, ich interpretiere das jetzt nicht über. Nämlich von der Fähigkeit eines Gesundheitssystems, sich selbst zu begrenzen.
Was sagten die Leitlinienautoren dazu? Haben Sie das so wahrgenommen, dass auch die Fachgebiete da, ja, ich sag mal, in dem gemeinsamen Diskurs da auch, ich will jetzt nicht das übertreiben und sagen, dazugelernt haben, das wäre vielleicht übergriffig, aber dass das auch so eine Art Eye-Opener für manche Beteiligte war? So ein gemeinsames Lernen?
Also in unserer Runde war das definitiv so, das glaube ich schon. Wir haben voneinander gelernt.
Okay.
Und ich glaube, das Wichtigste ist, und das gelingt eben häufig schlecht, dass man sich gut auf ein gemeinsames Ziel einigt, was ja eigentlich total selbstverständlich sein soll. Ne? Also, aber das ist immer so ein platter Begriff, gute Patientenversorgung. Und also was ist gute Patientenversorgung? Aber wir waren uns eben einig, unser Ziel ist, die Patientinnen und Patienten zuverlässig zu erkennen, die von einer weiteren Abklärung oder von einer Behandlung tatsächlich profitieren. Und das hat dann geholfen, um diese verschiedenen Fachperspektiven einfach gut zusammenzubringen. Genau, ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass ja jeder, es meint ja jeder gut. Ja, also es kommt ja jeder mit guter Absicht und denkt aus seiner Sicht, ist die Argumentation eben das, was den Patienten am besten tut. Aber um zu gucken, dass das eben verschiedene Perspektiven sind und dass das Beste ja eben verschiedene Blickwinkel haben kann, das ist total wichtig.
Mhm. Ist eine kulturelle Frage, ganz offensichtlich. Also wir nehmen an der Stelle mit, es gibt diese Beispiele, aus denen man eine Menge Saft ziehen kann, wie es gelingt. Das ist eines davon. Nochmal ganz kurz in ein paar Sätzen, Martin Scherer, dieses Thema Quartärprävention. Viele werden es kennen. Es kommt vom Belgier Marc Jamoul, dann Thomas Kühlein in Deutschland hat das sehr populär gemacht. Jetzt kommt wieder Martin Scherer als Leitlinienautor, ich glaube Version 8 mittlerweile, Leitlinie zum Schutz vor Über- und Unterversorgung. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal so ein, zwei Sachen erzählen. Was ist Quartärprävention?
Also die klassische Prävention kümmert sich darum, wie man Krankheiten verhindert, und Quartärprävention zielt darauf ab, Schäden durch Medizin zu verhindern. Und das Modell von Marc Chamoul, das Sie da angesprochen haben, das unterscheidet zwischen dem, was Menschen erleben, also den Beschwerden, den Symptomen, was wir auch als Illness bezeichnen können, und dem, was die Medizin eben dann als objektivierbare Krankheit nachweisbar macht, als Disease. Mhm. Und aus dieser Kombi entstehen verschiedene präventive Aufgaben. Und die Quartärprävention, die beschäftigt sich eben damit, dass man in der Medizin oft Gefahr läuft, mehr Schaden als Nutzen zu erzeugen.
Was ich bemerkenswert finde bei dem Begriff, ist es gar nicht so lange her, ein paar Jahre vielleicht, ich glaube, es war schon Pandemie, da hatte ich mit einer nicht ganz unwesentlichen Person im deutschen Gesundheitswesen zu tun, auch professoral, auch Kollege von Ihnen unterwegs, und dann brachte ich diesen Begriff ein und der fragte mich, was ist das? Also das ist offenbar noch nicht so weit bekannt in anderen Fachgebieten, oder?
Ist in unserer Szene gut bekannt, aber außerhalb unserer Szene nicht so, das stimmt. Okay.
Gut.
Und für die meisten ist tatsächlich medizinischer Fortschritt meistens noch ein Mehr. Und das Problem ist eben, dass die neuen Sachen oft auch Invasion bedeuten.
Ja.
Also man misst und man therapiert und man hat eine neue Technik und das ist immer ein Eingriff.
Schauen wir mal ganz kurz, wirklich nur so kursorisch, Janine Schübel, in die wichtigsten, Klammer auf 9, Klammer zu, Empfehlungen, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in die Leitlinie geschrieben haben. Machen Sie so ein Mini-Repetitorium, quasi vielleicht auch als Teaser für diese Studienlage-Episode.
Also, nicht suchen, also nicht in der Schilddrüse suchen, ob es da irgendwas gibt, vor allem nicht sonografieren.
Hm.
Ich denke, das ist was super Wichtiges. Wenn man was gefunden hat, dann gezielt individuell vorgehen. Also nicht einen Plan für alle und einfach immer Vollgas und die Diagnostik anspulen, sondern wirklich gezielt, so wie wir das immer machen, ne? Anamneseuntersuchung, nur ein TSH-Wert, Ultraschall standardisiert, also ganz gezielt weitergucken und entsprechend Entscheidungen treffen. Und auch was wichtig ist, Noten, die lange kontrolliert wurden und die sich eigentlich nicht verändert haben, bei den Patientinnen und Patienten jetzt einfach mal aufhören mit den Kontrollen.
Mhm.
Das klingt einfacher, als es ist, ich weiß, aber über den Schritt Kommunikation lässt sich das, glaube ich, gut lösen und man darf sich beiderseits entwöhnen, Patienten und Ärzte. Das ist wirklich so.
Okay.
Ab wann denn?
Ab wann?
Du hast gerade gesagt, gerade Noten, die lange kontrolliert wurden. Was
ja, das ist ja der Klassiker. Ne? Also ein unauffälliger Knoten, also ein asymptomatischer Knoten, der einmal eine unauffällige Sono hatte, der muss überhaupt nicht mehr kontrolliert werden. Also in der Leitlinie steht, nach 3 bis 5 Jahren kann man das einmalig machen, wenn sich die Klinik nicht verändert, und dann ist auch Zappen, dann ist gut. Aber der Klassiker ist ja wirklich, dass Leute jährlich zur Kontrollsono kommen, dass die da einfach schon in der Kaskade drin hängen. Und das geht teilweise ja seit 15, 20 Jahren so. Deswegen sage ich lange, weil ich glaube, also wir steigen ja jetzt ein, ne, mit diesen Aussagen, die natürlich die Realität hart treffen, genau an so Punkten, wo sich Sachen schon etabliert hatten. Und da, glaube ich, ist es fast am schwierigsten, das umzusetzen, ne, weil ja alle Seiten dran gewöhnt sind, das so zu machen.
Mhm. Ja.
Also ist das eine Entwöhnungsleitlinie quasi?
Das ist eine Entwöhnungsleitlinie, ja.
Okay. Nicht suchen, nicht sonografieren. Das war, glaube ich, der erste harte Appell. Und das zweite ist, hört bitte mit diesen Kontrollen, insbesondere hier den jährlichen, auf. Wenn ihr glaubt, der Knoten, den wollt ihr euch nochmal angucken, dann macht das nach 3 bis 5 Jahren einmal. Und wenn dann nichts ist, dann lasst es einfach sein und entwöhnt euch. So, das habe ich mal mitgenommen an der Stelle. Ansonsten auch die ganzen Labor, was man machen soll. Sie haben es gesagt, ja, TSH, okay, dann aber eigentlich nichts mehr, außer man hat einen Verdacht, den man tiefer abklären muss. All die ganzen Details bitte wirklich nachhören, auch nachlesen. Die ist genial gelayoutet. Irgendwie ist da ein neues Leitlinien-Layout entstanden. Finde ich total sexy. Also wer auch immer das zu verantworten hat, Chapeau. So. Es gab in diesem Gespräch im Studienlage-Podcast einen bemerkenswerten Satz. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. War es Hannes Blankenfeld? War es Ilja Kahl? Irgendjemand sagte, Zitat, wenn ich es nicht mache, nämlich das Schallen, bin ich ganz schnell kein Faktor mehr in dieser Geschichte. Also es geht im Prinzip darum, dass zwar alle gesagt haben, ja, liebe Janine, dort wird sich ja geduzt im Podcast, wir verstehen, dass wir eigentlich die Knoten, also dass wir die Schilddrüse nicht schallen soll. dann passiert aber Folgendes, dann rennen die Leute halt direkt zum Endokrinologen und dann werden sie dort geschallt. Und die Aussage hier ist, wenn ich es nicht schall, dann machen es andere. Und dann geht diese gesamte diagnostische Kaskade los. Erklären Sie uns mal bitte diesen Move.
Ja, und eigentlich ist es ja ganz klar, ne? Also eigentlich wäre es ganz klar. Der ideale leitliniengerechte Weg ist ohne anamnestischen und klinischen Verdacht nicht schallen. Hm. Und das Paradoxon, was Sie erst schon erwähnt haben, das entsteht letztlich in einer, wie nennt man es, ich würde mal sagen, in einer nicht idealen Versorgungssituation. So ein Wunsch nach Ultraschall, wenn keine Beschwerden vorliegen, der ist ja erstmal nichts anderes als ein Absicherungsgedanke, ne? Es geht um Sorgen, es geht um Angst. Und da wissen wir eigentlich, unser eigentlicher hausärztlicher Job, der ist es, die Sorgen ernst zu nehmen, das individuelle Risiko einzuordnen, verständlich zu erklären, warum mehr Diagnostik nicht automatisch mehr Sicherheit bedeutet. Und nun erleben aber ganz nachvollziehbar viele Patienten in solchen Situationen Ultraschall als ein Zeichen besonderer Gründlichkeit, ne? Und die finden natürlich den Blick zur Abklärung total prima. Das ist ja ganz nachvollziehbar. Und jetzt ist es nicht so, dass jede ärztliche Kollegin, jeder Kollege die Gespräche höher priorisiert als so Apparatemedizin. Na, und es gibt Versorgungskontexte, Sie haben schon gesagt, Sie bewegt hast, wenn du gehopst hast.
So was passiert.
Vor allem auch so in diesen spezialisierten Bereichen, in denen gehört die Sonografie der Schilddrüse einfach routinemäßig dazu.
Ja.
Na, und wenn ich dann als Hausärztin sage, wir brauchen das nicht, oder wir machen noch schlimmer, wir machen bewusst keinen Ultraschall, kann das auf der anderen Seite schon leicht zu verstanden werden, als würde ich mich weniger kümmern. Gleichzeitig weiß ich ja auch, wenn die Patientin andernorts mit niedrigerer Schwelle geschallt wird, dann rollt der Zug ganz sicher los. Ne? Mhm. Keine Vorstellung ohne Kontrolltermine, lange Laborlisten, mehr Schall, mehr Kontrollen. Also dann sind wir wieder bei Vollgas. Und wenn man in der Nummer hängt, dann kann ein sehr gezielter hausärztlicher Ultraschall manchmal als Schadensbegrenzung dienen.
Aha.
Also sauber beschreiben, ne, Sicherheit ausstrahlen, dann möglichst ausdrücklich gleich sagen, danach ist aber fertig und diese jährlichen Kontrollspiralen eben nicht starten. Das ist also wie so eine Harm-Reduction-Lösung. Ne?
Okay.
Genau. Also das Problem ist ja nicht die Untersuchung selbst, sondern diese kulturelle Erwartung, dass gute Medizin immer sichtbar was tun muss.
Ja.
Da hängen wir drin.
Das heißt, ich verstehe die Leitlinienautorin richtig, der Leitlinie, der es heißt, nicht suchen, nicht sonografieren, dass das gezielte hausärztliche Sonografieren, obwohl man es lassen soll, einen Wert hat. Harm Reduction, haben Sie gerade gesagt. Wenn ich das gezielt mache...
Also, genau, dann verhindere ich Schlimmeres. Ne?
Oh, okay. Ja. Martin Scherer, wie oft machen Sie es? Mal jetzt so eine schöne Hand aufs Herz-Frage. Da warten Sie doch schon seit Wochen drauf.
Ja, ich bin eigentlich gerade in so einer tautologischen Endlosschleife gefangen. Also als würde ich so zwischen zwei Spiegeln stehen.
Was?
Harm Reduction, also im Grunde genommen, Herr Nössler, sind Sie ja jetzt nicht nur der Paraphraseur, sondern auch der Paradoxierer. Also das ist ja schon wirklich ein ziemliches Paradoxon. Also Überversorgung betreiben, um Überversorgung zu verhindern.
So ist es.
Ja, das gibt es. Das gibt es tatsächlich. Und ich habe das jetzt auch so verstanden, und jetzt paraphrasiere ich mal Janine Schübel, in solchen Situationen, wie der eben beschriebenen, kann ein gezielter Ultraschall wirklich quartärpräventiv sein. Nicht, weil man selber jetzt unbedingt screenen möchte, sondern weil man eben verhindern möchte, dass aus der diffusen Sorge eine Überweisungskaskade wird mit Szintigraphie, mit Calcitoninbestimmung, mit wiederholten Kontrollen, mit Punktionen vielleicht oder sogar einer Operation. Und dann ist der Schallkopf eben nicht das Eintrittstor in die Überdiagnostik, sondern tatsächlich so eine Art Schutzschild davor.
Ja.
Und es kommt noch so ein anderer Aspekt da rein. Eckart von Hirschhausen hat mir mal gesagt, ihr habt zu wenig Magie in der Medizin.
Ach süß.
Und der Schallkopf dient hier als Ritual. Und wir sind dann die hohen Priester oder sagen wir mal die Zeremonienmeister eines magischen Rituals, das den Patienten signalisiert, ich nehme dich ernst, ich gucke genau hin und ich sage dir danach, dass alles okay ist. Und das sage ich nicht von meinem Stuhl aus oder aus der hohlen Lameng, sondern ich weiß es genau.
Hm.
Was hübsch wäre natürlich ein kultureller Wandel,
hm,
der dieses Ritual nicht mehr braucht. Aber noch brauchen wir es.
Also der kulturelle Wandel wäre, dass auch andere Fachgebiete sagen, wir reduzieren mal das Scheiden.
Nein. Der kulturelle Wandel wäre, dass es einfach ausreicht, mit einer überschaubaren Diagnostik, einem guten Gespräch, dem Sichten aller verfügbaren Befunde, den Patienten einfach zu sagen, wie es ist und dass das dann auch Bestand hat. Aber was man sehr oft erlebt, und das ist nicht nur bei der Schilddrüse so, man weiß es eigentlich schon und ganz oft lassen sich die Patienten das, was man eh schon gesagt hat, nochmal im spezialistischen Bereich durch ganz viel Diagnostik bestätigen.
Ja.
Und das, da sind wir noch in so einer Technikkultur drin. Also ohne das Sono, ohne dass man ein Bild gemacht hat, zählt das alles irgendwie nicht. Ich habe zum Beispiel bin ich oft in Versuchungen, einen Bandscheibenvorfall, der klinisch für mich klar ist, einfach auch als solchen dann zu behandeln. Das ist in der Regel konservativ. Und ich sage den Patienten, na, wir können jetzt dann noch ein Begrüßungsfoto machen. Aber ich weiß eigentlich, dass es einer ist.
Ja. Okay. Machen wir es nochmal ein bisschen praktischer, weil ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen, die diesem Gespräch dann lauschen, nämlich just in diesem Moment, dass sie sich die Frage stellen, ja Mensch, jetzt bin ich aber echt in der Zwickmühle, was mache ich denn? Sie haben jetzt beide angedeutet, es geht ja hier auch um eine Beziehung zwischen Arzt und Patient, beziehungsweise Ärztin und Patientin und Crossover. Und wenn man jetzt nicht schallt, haben sie jetzt beide gesagt, ja, dann geht die Person halt woanders hin, wenn sie das Gefühl hat, das wäre jetzt aber irgendwie gut für mich, das gibt mir Sicherheit, ne? Also halt doch mal diesen blöden Kopf da drauf. Und jetzt wollen sie beide ja auch die Beziehung zu dieser Person ja nicht stören oder nicht abbrechen. Wie geht man kommunikativ an die Sache ran? Gibt's da so Trick 17, Janine Schübel?
Ja, es gibt Trick 17 nicht für alle, ne? Also jeder tickt ja so ein bisschen anders und auch die Erwartungshaltung, die ist da ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht, dass dieses Defensive selber schallend, na, da nicht die neue Normalität wird. Also, ja, dass das dann schon die optimale Umsetzung von VTR-Prävention ist. Das ist ja schon der Spagat, den wir hinkriegen müssen. Mhm. Es braucht wirklich, und das sage ich bei jedem Schilddrüsenvortrag, immer wenn es darum geht, es braucht am allermeisten Kommunikation. Das betrifft ja nicht nur die Schilddrüse, das betrifft ja alles, was wir tun. Das ist auch nichts Neues. Und es geht um Entängstigung. Und das ist wirklich das, was am allermeisten Zeit braucht und wo das meiste Invest reingehört. Und es gibt tatsächlich, ich glaube, einen durchaus relevanten Anteil der Patientinnen und Patienten, da funktioniert das gut. Wenn man da versachlicht und verständlich erklärt, warum das Risiko so gering ist, na, dass man auf eine Untersuchung verzichten kann oder warum die Konsequenz daraus dann einfach fehlt. Ich finde, das ist immer was gut funktioniert im Patientengespräch, wenn man sagt, ja, ähnlich wie Martin Scherer gerade gesagt hat, wir können die Untersuchung jetzt machen, aber am Ende kommt für Sie genau das Gleiche raus, was wir jetzt schon haben. Die Konsequenz ist nicht anders. Also selbst wenn es ein Bandscheibenvorfall ist, aber Sie können alles bewegen, Sie spüren alles, was erhalten geht, dann wird die Konsequenz eine konservative Therapie sein, auch wenn wir das auf dem Bild nachweisen. Also es verändert nichts. Und das verstehen viele sehr, sehr gut und können dann auch gut diesen Schritt zurück machen und sich davon lösen, dass das unbedingt sein muss. Aber es gibt, und da ist die Schilddrüse wirklich auch gefährlich als Organ, es gibt durchaus die andere Seite, die sagt, aber schon einmal gucken, ob es vielleicht doch, einfach nur mal gucken, na, ob es wirklich doch in Ordnung ist. Manche brauchen das einfach einmal. Mhm. Und da kommt man nie so richtig raus aus der Nummer.
Und aber eigentlich immer auch mit der Gewissheit, ist in der Leitlinie auch gut beschrieben, dass wenn man eben einmal guckt, die Chance, etwas zu finden, was irrelevant wäre, wenn ich es nicht gefunden hätte, doch recht hoch ist, ne? So.
Genau, das ist ja eben das Problem, ne? Also das kann auch mal nach hinten losgehen. Also es ist nicht ohne Risiko, da mal kurz zu gucken, weil ja jede Untersuchung wieder diese neue Unsicherheit bringen kann und die ganze Sache erst ankurbeln, ne? Also das Versprechen 100%iger Sicherheit wäre ich ja nie liefern können.
Mhm.
Und auch das muss man schon vorher kommunizieren. Und nicht erst, wenn das Ergebnis da ist. Ne? Also die schon vor der Sonografie ist, glaube ich, die Info wichtig, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man einen Knoten findet, weil das Wahrscheinlichste ist, was wir bei dieser Untersuchung erwarten können. Und dass das dann aber eigentlich der Normalbefund wäre und uns gar nicht überrascht. Und ich glaube, das nimmt viel Druck raus.
Knoten finden, was so sicher ist wie das Amen der Kirche. Zeremonienmeister eines magischen Rituals. Begrüßungsfoto. Das ist ein Zitatereigen, der hier produziert wird. Die Entwöhnungsleitlinie. Mein lieber Scholli. Gehen wir einen Schritt weiter. Wenn ich Sie beide an der Stelle richtig verstehe, ist das mit der Quartärprävention gar nicht so einfach. Im Zweifel müsste man doch eigentlich sagen, Quartärprävention gelingt nur, wenn die Person gegenüber mitmacht. Das heißt, kann man daraus den Appell ableiten, dass man sagt, guck dir die Person an, ist sie bereit, diesen Weg mit dir zu gehen? Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte das, Stichwort Hausarztzeit, die ja nun auch begrenzt ist, im Zweifel auch sein, dann könntest du gegebenenfalls erwägen, dieses defensive Schallen als Mittel zu benutzen, wenn es anders nicht geht, statt Kommunikation. Kann das so ein Weg sein, den man den Leuten in Anführungszeichen empfehlen kann?
Kann, ja, aber also wie gesagt, aber man muss das wirklich vorsichtig formulieren, glaube ich, weil sonst eben nicht ziemlich schnell die Regel wird. Ne? Mhm. Also letztlich ist es ein pragmatischer Umgang mit der Situation, die gerade da ist. Und dann kann das eben auch eine Lösung sein. Aber das sollte immer Plan B sein. Ja.
Naja, und dann gibt's noch diesen Aspekt, den wir gestern in unserem Gespräch mit Herrn Heusinger hatten. Das müssen Sie jetzt einmal kurz framen, Herr Nössler, weil es noch nicht publiziert ist.
Genau. Für alle, die aufgepasst haben, wir zeichnen ja am 11. Juni auf. Und am Tag davor, am 10. Juni, hatten wir das große Präventionsgespräch mit Oliver Heusinger vom AOK-Bundesverband. Die Episoden gehen mit etwas größerem Abstand, aber in der richtigen Reihenfolge online.
Und da ging es eben auch um Prävention und um das große Missverständnis der Prävention. Und der Unterschied zwischen Früherkennung und Vorsorge.
Ja.
Und dass eben tatsächlich, das wirst du auch bestätigen können, Janine, dass viele Patienten denken, wenn sie bei der Früherkennung waren, dann verringern sie das Risiko, einen Krebs zu kriegen. Ja, und deshalb gibt es wahrscheinlich auch kein One-Size-Fits-All. Und ja, dass man das Tor zum Schall nicht zu weit aufmacht und dass die Antwort in jeder einzelnen Arzt-Patienten-Beziehung liegt und dass man dann wirklich versucht, im Gespräch zu erklären, warum man das nicht weiter verfolgt, gemeinsam versucht, die Unsicherheit auszuhalten und tatsächlich den Leuten manchmal sagt, ja, da könnte was sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ihnen jemals schadet, ist einfach verschwindend gering.
Ist das richtig, wenn ich hier mal versuch, so eine Zwischen-Take-Home-Message zu formulieren, so verstehe ich Sie beide jetzt, dass die Grenze zwischen diesem mutigen Unterlassen, dem mutigen auch mal, also in Anführungszeichen mutigen auch mal was machen, damit woanders was unterlassen wird, dass das eine sehr nicht, also eine nicht leicht zu ziehende Grenze ist, dass es eine komplexe Grenze ist, wo man den Leuten auch zugestehen müsste in den Praxen, auch wenn man daraus keine harte Empfehlung machen kann, dass da am Ende auch so ein bisschen Rückenmark dazu gehört.
Man soll es schon im Großhirn machen. Rückenmark, das ist ja genau der Reflex, wir schallen alles. Das ist Medizin auf Rückenmarksebene.
Okay.
Davon würde ich abraten.
Ich glaube, eigentlich ist ja dieses Unterlassen ja gar nicht besonders mutig. Ne, also das ist ja nur, wir sind so sozialisiert. Aber eigentlich ist das ja eine rationale Entscheidung auf Grundlage von Vortestwahrscheinlichkeit,
ja,
Nutzen, möglichem Schaden. Also genauso wie wir das in vielen anderen Bereichen auch tun. Und mutig kommt es uns nur deswegen vor, weil unsere Versorgungskultur dieses sichtbare Handeln eben irgendwie höher bewertet als eine gut begründete Entscheidung dagegen.
Okay, ist ja noch krasser.
Und weil wir uns eine Pseudo-Beweislast zu eigen machen. Also in den Klageschriften, die ich immer lesen muss, steht immer unter Protest gegen die Beweislast. Ja? Wir stehen sozusagen, und ich protestiere gegen die Beweislast, dass wir belegen müssen, warum wir eine bestimmte Untersuchung nicht tun. Ja, und das ist auch so eine Kultur, die wir uns als gesamte Medizin viel zu sehr zu eigen gemacht haben. Dass in der großen Auswahl der diagnostischen Möglichkeiten man begründen muss, warum man eine bestimmte Untersuchung nicht macht. Aber eigentlich liegt ja die Beweislast nicht beim Unterlassen, sondern beim Tun.
Ja.
Das ist was Kulturelles, ja, wie wir schon gesagt haben. Also Unsicherheit können wir irgendwie leichter aushalten, wenn wir was getan haben und dabei möglicherweise Schaden entsteht. Das nimmt man noch eher in Kauf, als was bewusst nicht zu machen und dann zu fürchten, dabei was zu übersehen. Na, dabei ist ja beides unsicher, aber wir gewichten das irgendwie anders. Und wir werden aber Medizin nie so organisieren können, als ließe sich jedes Risiko vollständig ausschließen. Na, wir können nicht sagen, nie alles sehen, nie alles entdecken, nie jede Eventualität absichern. Also dieses Versprechen der maximalen Sicherheit, na, was ja irgendwie häufig so suggeriert wird, das ist ja eine Lüge.
Das muss man sich dann einreden, ne? Also was heißt einreden? Das muss man sich immer wieder bewusst machen.
Ja, genau.
Dieser Wunsch, der gerade von den beiden beschrieben wird, Unsicherheit durch mehr Wissen, durch vermeintliches Wissen, ja, sagen wir mal, regeln zu wollen, das ist ja eine Illusion.
Genau.
Was prinzipiell ist, also ich nehme jetzt mit, es gibt hier schon eine sehr klare Empfehlung und eine sehr klare Warnung. Und eigentlich müsste man mutig sein, um etwas gar nicht so Mutiges zu machen. Vielleicht kann man das mitnehmen, weil mutig sein heißt auch gewisse kulturell antrainierte Dinge jeden Tag aufs Neue zu hinterfragen, ob sie klug sind. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt dabei ist, wenn man sich so die Definition der Quartärprävention anschaut, das ist ja schon eine sehr harte Geschichte. Also da ist ja, Martin Scherer, Sie haben es gesagt, dieser Schutz vor neuer medizinischer Invasion, so hatte Jamul das seinerzeit genannt. Gleichwohl, so ganz radikal lässt sich's im Alltag dann eben nicht umsetzen. Es ist eine kulturelle Sache, die man sich mitnehmen kann und sagen, ich versuche diesen Schutz vor neuer medizinischer Invasion, aber ich muss halt gucken, wann ich ihn auch wie umsetzen kann. Das ist nichts, was man jetzt 1:0 an- und abschalten kann, oder?
Herr Jamul erinnert uns daran, dass jede Untersuchung erstmal ein Eingriff in die Lebenswelt des Patienten ist. Da werden neue Befunde erzeugt, da werden Erwartungen erzeugt oder getriggert. Dann gibt's Folgeentscheidungen, natürlich gibt's auch Ängste. Und deshalb müsste eigentlich, und da haben wir wieder das Kulturelle von eben, im Grunde genommen müsste der untersucht, zeigen können, dass der erwartbare Nutzen den potenziellen Schaden überwiegt. Beziehungsweise muss das eigentlich eine Überlegung sein, die vorher stattgefunden hat. Und also da würde ich mal sagen, dafür sind wir in der Allgemeinmedizin die Expertinnen und Experten, dafür kämpfen wir in den Leitlinien. Aber das ist noch ein langer Weg, diese Denke breit zu implementieren.
Und dazu auf Ärzteseite brauchst du noch irgendwie ein anderes Gefühl davon. Also ich glaube, in der Motivation, dass so viel gemacht wird, ist auch immer dieser Druck, dass man denkt, man muss jetzt liefern, man muss irgendwas machen. Ne? Aber die Grenze, die läuft ja gar nicht zwischen was machen und nichts machen, sondern na, zwischen eben ungezielten Screening oder risikoadaptiertem Handeln. Eine klare Unterversorgung, also das ist ja klar definiert und das denke ich, das passiert auch kaum gerade. Ich komme jetzt mal wieder zur Schilddrüse speziell. Also wenn man Warnzeichen ignoriert, also da irgendwie Kompressionssymptome vielleicht vorliegen, auffällige Lymphknoten sind oder Verdacht auf eine Autonomie ist, das sind natürliche Fälle, die in die weitere Diagnostik gehören, da gehört die Sono dazu, da muss das aufs Tableau. Aber wenn das alles fehlt, dann passiert ja trotzdem Versorgung. Also man macht ja trotzdem was. Wenn ich Beschwerden ernst nehme, Warnzeichen prüfe, die Risiken verständlich erkläre, einen klaren Plan für den weiteren Verlauf mache, dann ist das ja kein Rückzug aus der Versorgung, sondern genau das ist ja gute hausärztliche Medizin. Aber die hat vom Gefühl her
stattfindet.
Ja, die im Großhirn stattfindet. Und das ist ein komplexer Prozess. Also da gehört viel dazu. Und die Wertschätzung dafür, die ist einfach, naja, das kann auch nicht jeder.
Ja.
Und die Wertschätzung die dafür, die fehlt.
Ja. Und weil die Leute uns eben nicht ins Hirn gucken können.
Ja, auch, wenn also, das alles bunt leuchten würde, wenn wir die Entscheidung treffen, würden sie das besser verstehen.
Das sind ja hochkomplexe kognitive Prozesse.
Ja.
Und da passiert unglaublich viel, zerebral, kognitiv, intellektuell, aber es ist eben nicht gut ritualisiert. Also das schübelsche Gehirn ist eine Blackbox.
Ja, immer.
Die anderen Gehirne
haben
auch.
Haben mir schon viele gesagt. Ja.
Aber ich meine jetzt mal rein, wenn ich jetzt mal anatomisch daran gehe, natürlich kann man denjenigen, die hinter dem Tisch in der Praxis sitzen, nicht ins Hirn gucken, aber da hängen ja noch Organe dran. Also es gibt ja auch einen Sprechapparat, und wir hatten es eben besprochen, der ja durchaus die wunderschöne von der Natur ausgestattete Gabe hat, zu formulieren, was im Großhirn vorgeht. Ne? Das ist dann halt die Übersetzungsarbeit, die Translation, oder? Und die ist notwendig und die ist aufwendig.
Genau, das ist es, genau. Die ist richtig aufwendig und die wird aber nicht so anerkannt oder nicht so geachtet als medizinisches Werkzeug, wie ein Gerät.
Ja. Also, nehmen wir an der Stelle mit, es braucht einfach einen langen, langen Atem, um sowas kulturell zu verankern. Wenn ich es richtig sehe, ist diese eine Leitlinie neben vielen anderen Leitlinien, wir hatten auch die Leitlinie zum Schutz vor Über- und Unterversorgung. Es gibt viele solche Tools, die ja kulturell den Boden dafür bereitet und man wird offenbar Zeit brauchen, dass das in immer mehr Köpfe hineinkommt und dann auch immer mehr Menschen, die eine Praxis aufsuchen, immer häufiger sagen, das Gespräch war für mich jetzt schon ärztliches Tun. Keiner sagt ja, das ist die absolute, genau.
Ja.
Ich unterschreibe das gerade virtuell.
Virtuell, alles klar. Das ist so klassisch, ne? Wenn man eine Imprimatur einfordert, schreibt man aber dazu, wenn ich keine Antwort kriege bis dann und wann, dann gilt die Freigabe als erteilt. Gehen wir einen Schritt weiter, zum Ende vielleicht noch ein bisschen das Evidenzding. Wir sind ja hier ein Evidenzding-Podcast. Wir bleiben allerdings in der Schilddrüse. Jetzt haben wir übers Schallen oder eigentlich haben wir übers Nicht-Schallen gesprochen und über die Kunst, nenne ich es mal, wie man das sein lassen könnte, jedenfalls in der Menge und vor allem dann, wenn es einfach sinnlos ist, das zu tun. Jetzt hat das natürlich alles Konsequenzen, wenn man da rumschallt und irgendwas findet oder wenn man einen Laborwert erhebt und dann findet man vielleicht eine Hypothyreose. Nur mal so als Beispiel. Und dann passiert was? Ja, dann gibt es natürlich eine Therapie. Und auch da kann man sich jetzt wieder fragen, wie kann man das vielleicht sein lassen? Ist das dauerhaft notwendig? Und jetzt startet Janine Schübel mit Karen Vogt. Wenn ich es richtig sehe, ist Karen Vogt quasi Lead Investigator.
Aha.
Noch mit anderen zusammen. Und Janine Schübel, sie sind, glaube ich, so der klinische Kopf. Eine randomisiert kontrollierte Studie. Die soll jetzt beginnen, soll bis 2030 laufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir reden hier vom Delta RCT. Sagen Sie uns kurz und den Hörerinnen, was haben Sie da vor? Was wollen Sie mit dieser randomisiert kontrollierten Studie untersuchen?
Ja, da ist der Ausgangspunkt, dass bei Patienten mit latenter Hypothyreose ja keine Therapieindikation vorliegt und wir aber aus Studien wissen, dass ganz viele dieser Patientengruppe niedrig dosierte L-Tyroxin-Dosen verordnet bekommen.
Mhm.
Und uns geht es jetzt darum, mal zu prüfen, ob und wie denn so ein Absetzen bei diesen Personen möglich ist. Das haben wir wirklich gefördert gekriegt vom BMFTR, BM Future. Das ist schon mal super, weil das wirklich gar nicht so einfach ist, auch Studien finanziert zu kriegen, bei denen es ums Weckler geht. Ne? Da kommt wieder die Kultur, über die wir schon gesprochen haben. Die ist natürlich überall. Und das mit dieser klinischen Studie jetzt ist super spannend, weil man ja nicht wie sonst zeigen will, dass die Tablette irgendwas verbessert, sondern andersrum denken muss, ne? Also ganz andersrum rangeht. Wir wollen zeigen, dass es ohne die Tablette nicht klinisch relevant schlechter wird.
Mhm.
Da muss man sich ganz schön also selber am Riemen reißen, damit man da das von der Denkweise immer wieder hinkriegt. Und genau, wir wollen das ganz ordentlich machen, multizentrisch, wie du schon sagst, randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert in ungefähr 40 Hausarztpraxen in Dresden, Leipzig und Cottbus.
Mhm.
Und schließen da Erwachsene ein, die 25 oder 50 Mikrogramm L-Tyroxin nehmen und bei denen entweder eine latente Hypothyreose vorlag oder, und ich glaube, das wird viel häufiger sein, man gar nicht mehr weiß, warum denn überhaupt irgendjemand mal dieses Medikament verordnet hat.
Mhm.
Und das wollen wir dreiarmig machen. Also bei 50 Mikrogramm vergleichen wir schrittweises Absetzen über 25 nach 0 und eine 25er-Gruppe und eine Placebo-Gruppe.
Mhm.
Genau. Und insgesamt sollen 400 Patienten reinkommen.
Und der Endpunkt.
Das ist der Plan.
Der Endpunkt. Was ist der Endpunkt? Ja.
Der Endpunkt, der ist erstmal biochemisch, ne? Weil, also das ist ja das Problem, wenn eine latente Hypothyreose schon mal gar keine Krankheit ist und eigentlich keine Beschwerden macht, dann kann man auch den Endpunkt nur biochemisch formulieren und der wird sein ein TSH unter 10 bei einem normalen FT4 sechs Wochen nach Randomisierung. Ne? Also genau die Therapieschwelle, also die Gruppe, die Patientengruppe, bei der man nicht therapieren soll.
Okay. 40 Hausarztpraxen in der Region. Das heißt, es ist keine Cluster-randomisierte, sondern wirklich auf die Probanden randomisierte Studie. Wie kann man ja dieses Absetzen eigentlich verblinden, frage ich mich.
Ja, das wird, die kriegen das richtig geblistert. Also alle nehmen weiter, äußerlich eine komplett studentische Studienmedikation. Die sieht dann bei allen gleich aus.
Krass.
Und die wissen aber nicht, was drin ist, ne, okay, in der Pille. Also das ist extra so angerührt. Das ist super kompliziert und zwar total spannend, sich damit mal zu beschäftigen. Also je nach Randomisierung ist dann da 50 Mikrogramm oder 25 oder Placebo drin. Und jeder isst blind seine Pille.
Wow.
Genau. Und dann sieht eben weder der Patient noch der Arzt noch das Praxisteam, was drin ist.
Wer stellt denn das her? Das rühren Sie ja nicht selbst an.
Das macht tatsächlich eine externe Firma.
Krass. Genau. Und das ist dann alles im Rahmen der Förderung darstellbar vom Raumfahrtministerium.
Ja.
Ich habe jetzt mal gesagt, Raumfahrtministerium heißt es ja seit neulich BMFTR. Das R steht für Raumfahrt. Follow-up-Zeitraum, wie lang soll der sein?
Also 6 Monate danach gucken wir. Also ein Jahr beobachten wir die.
Ein Jahr, okay. Gut.
Die Patienten, genau.
Okay, und das N soll wie groß sein? Es gibt ja wahrscheinlich schon mal so eine Powerberechnung. Wie viele
Genau, in der Fallzeitrechnung haben wir 400 Patienten, genau.
Okay.
Also es wird 360 oder so kam raus und wir gehen jetzt mit dem Anspruch rein, dass wir 400 sammeln.
Martin Scherer, Sie wissen wahrscheinlich auf Taste, wie viele klinische Studien Sie gemacht haben. Teilen Sie die Begeisterung von Janine Schübel, dass hier öffentlich vom BMFTR eine Weglassstudie gefördert wird, eine klinische, randomisierte, kontrollierte Studie in einem Land, wo wir immer sagen, Deutschland ist Schlusslicht bei klinischer Forschung?
Ja, da ist den Kollegen Schübels Vogt wirklich ein Husarenstück gelungen, weil so eine Studie zu kriegen, zu beantragen und zu kriegen, als klinische Studie, das ist nicht leicht. Es gibt viele solcher Ideen, aber die wenigsten sind erfolgreich. Da die Gutachter dann überzeugen, die meistens aus dem spezialistischen Bereich sind, das ist schon eine prima Sache. Und das sind genau die Studien, die wir auch brauchen.
Das ist doch mal ein kleiner Applaus wert, oder?
Das geht ja runter wie Öl.
So. Also, Chapeau, dann würde ich mal sagen, was das Thema Delta-ACT angeht, das Ganze fängt jetzt an. Es gibt auch noch kein Studienprotokoll, jedenfalls noch nicht veröffentlicht. Es ist jetzt quasi so wirklich Start, Zusage gab es jetzt und wir werden das natürlich begleiten und dann in ein paar Jahren mal schauen, was da rausgekommen ist. Vielleicht kurzer Einschub dazu. Die Delta-ACT ist ja nicht ganz alleine. Es gibt ein bisschen was weltweit, wo man dieses Deep Prescribing eben von Levothyroxin erforscht hat. Und es gab eine, wir hatten das in einem Evidenz-Quickie kurz mal besprochen, das ist auch verlinkt. Es gibt eine Beobachtungsstudie in Niederlanden, auch hausärztliche Praxen dort, das ist die Release-Study. Ist die Release-Arbeit, Janine Schübel, für Sie auch so ein bisschen ja der Hypothesengenerator vielleicht mit, wo Sie sagen, ja, und das wollen wir jetzt wirklich nochmal beweisen, was die gefunden haben?
Ja, wir haben uns super geärgert, dass die kam ja erst raus, nachdem wir dieses Studienkonzept schon gemacht haben. Und unser Problem war ja am Anfang, dass ganz viel Evidenz fehlt. Ne? Also, dass wir viele Annahmen einfach treffen mussten, ohne dass Evidenz vorlag. Und als Release jetzt rauskam, war das für uns echt auch nochmal so ein Machbarkeitssignal. Ne? Mhm. Also die hatten das hier angeguckt und hatten festgestellt, dass gerade diese niedrig dosierte Gruppe eine super plausible Zielpopulation ist und dieser strukturierte Prozess in den Praxen wahrscheinlich organisatorisch auch machbar ist. Also das hat uns echt gestärkt in dem, was wir geschrieben hatten.
Mhm. Okay. Ja.
Aber jetzt, der Grill ist an und die Kohle haben sie schon besorgt, Herr Nössler. Evidence Barbecue.
Mhm.
Release war einarmig und offen. Es gab keinen Vergleichsarm.
So ist es.
Das Machbarkeitssignal sendet die Studie aus, aber deshalb ist sie auch eher, ja, man kann sie eigentlich als Startsignal für Delta bezeichnen.
Genau.
Cool.
Genau, also wir können da gut drauf aufbauen und das jetzt einfach nochmal richtig klinisch untermauern. Ne?
Haben Sie, Janine Schübel, den Release-Autoren schon geschrieben? So nach dem Motto, liebe Leute, jetzt sind wir am Start. Wissen die Bescheid, dass Delta kommt?
Die wissen Bescheid tatsächlich,
okay.
Aber es war bislang eher lose, würde ich mal sagen. Also wir haben Kontakt aufgenommen, wir haben geschnuppert, aber sind noch nicht in die Tiefe gegangen.
Es fängt immer mit Schnuppern an.
Ja, man muss immer erst schnuppern. Genau.
Die Arbeit, also Erstautor oder Erstautorin, ich weiß es gar nicht, Janneke, ist ein Frauenname?
Ja, ich glaube ja.
Okay, Erstautorin ist Janneke Ravensberg. Wie gesagt, ist alles verlinkt, ist im JAMA publiziert, die Release-Arbeit. Ich habe dann eine Meta-Analyse von Karin Vogt wiederum bekommen. Die hatte mir das noch im Vorfeld unseres Gesprächs geschickt. Also eigentlich das ist ja auch ein Karin Vogt-Podcast. Und zwar von Mahaka, ich glaube es ist ein US-Team. Die haben so eine kleine Übersicht zum Thema Deep Prescribing. Da steckt jetzt noch nicht so viel Substanz drin. Ne? Also Janine Schübel, diese Meta-Analyse bestätigt, was Sie gesagt haben. Uns fehlt eigentlich die Menge an Beweis weltweit. Da ist noch nicht so viel Saft.
Genau, die haben auch festgestellt, dass es echt noch nicht so viel gibt. Und das Schöne war aber, dass die ja damit so einen kleinen pragmatischen Rahmen erstmal vorgegeben haben, ne? genau, an was so die groben Sachen sind, nach denen man sich richten, nach denen man sich orientieren kann.
Mhm. Okay.
Genau, aber ja, viel Substanz ist da tatsächlich noch nicht da. Okay. Ist ja unser Problem.
Gut, und das wird jetzt in Ostdeutschland geändert. Machen wir zum Ende hin noch drei kleine Evidence Pieces, die zum Thema jedenfalls passen, die man sich mal angucken kann, wenn man das möchte. Es gab im Studienlage-Podcast eine Aussage von Hannes Blankenfeld. Das fand ich interessant, dieses Zitat, die Illusion der guten Tat nannte er das. Nämlich wenn man, jetzt mal wieder beim Schallen, etwas findet und das war vielleicht wirklich maligne und man hat das dann natürlich therapeutisch heilen können, dann ist diese Person natürlich eine Überzeugungstäterin am Ende und sagt, ja, das ist wichtig, dass ihr da guckt. Und jetzt gibt es eine deutsche Arbeit, unter anderem auch wieder mit Thomas Kühlein, publiziert worden. Ich glaube, Erstautorin ist eben aus dem Team Lisette Wagentin. Und die konnten anhand von Routinedaten sehr deutlich zeigen, dass es diese diagnostische Kaskadierung wirklich gibt. Wer von Ihnen beiden möchte zu dieser Arbeit kurz was sagen?
Soll ich?
Gern.
Also die Arbeit von Wagentin und Kollegen, die ist deshalb so spannend, weil sie eben was sichtbar macht, was wir im Praxisalltag oft intuitiv wahrnehmen. Also dass die diagnostischen Kaskaden ja nicht nur erst durch die Befunde entstehen, sondern bereits durch den Einstieg in die Diagnostik. Das Design ist gut. Es wurden GKV-Daten ausgewertet und Menschen mit früherer Schilddrüsensonographie dann mittels Propensity Score gematcht mit vergleichbaren Personen ohne frühere Sonographie.
Hm.
Und der Ausgangspunkt war also nicht eine Schilddrüsenerkrankung. Also Hyperthyreosen waren nach dem ersten TSH ausgeschlossen.
Ja.
Und das Spannende ist, wer geschallt wurde, erhielt häufiger Schilddrüsendiagnosen, insbesondere Koten, und bekam dann auch weitere Untersuchungen und nutzte auch häufiger dann ambulante Versorgungsangebote. Das heißt, die Sonographie hat nicht mehr Krankheiten erzeugt, aber mehr Befunde.
Ja.
Und wenn die Befunde erstmal da sind, dann kriegt das Ganze eine Eigendynamik.
Mhm. Also die Arbeit ist im Prinzip genau die Bestätigung dessen, was wir heute besprochen haben und was die Grundlage all dieser quartärpräventiven Gedanken ist.
Das haben Sie schön paraphrasiert.
Hat er geübt?
Ich habe lange geübt. Ich habe heute Morgen 2 Stunden vorm Spiegel gestanden für diesen einen Satz.
Oh, das hat sich gelohnt.
Okay, ja. Hat sich gelohnt. Also, wow. Ja. Puh, den Applaus spare ich mir jetzt. Noch eine Arbeit, die fand ich allein schon von der Überschrift bemerkenswert. Die ist irgendwie in den letzten Wochen mir so zugeflogen. Die ist in Surgery publiziert worden, also relativ frisch. Und die sprechen im Prinzip vom Overscreening bei Menschen, die GLP-1-Rezeptor-Agonisten bekommen und sprechen über eine Überdiagnostik und Überscreening-Epidemie für Schilddrüsenkrebs. Wer mag zu dieser Arbeit was sagen?
Da spiele ich den Ball nach Cottbus.
Cottbus.
Ja, also ich habe mir das angeguckt, das ist super spannend, ich kannte das noch nicht. Also weil es in Tierversuchen so Hinweise gibt, dass das Schilddrüsentumoren unter GLP-1-Rezeptor-Agonisten-Therapie ja häufiger auftreten. Mhm. Also ne, da wurden manche Patienten nach Beginn der Therapie vorsorglich geschallt, ne, ja. Obwohl die Leitlinien das gar nicht empfehlen, haben die gemacht. Und dann hat man, Überraschung, mehr Schilddrüsenknoten gefunden und dann auch mehr Untersuchungen gemacht danach, haben die rausgefunden. Verrückt. Und bösartige Befunde haben sie aber kaum gefunden.
Okay.
Das zeigt also wieder, wie dieses Narrativ, dieses Sicherheitsnarrativ, diese Kaskade auslöst, sodass die dann auch das Fazit ziehen, es muss eine starke klinische Indikation für so ein Screening, also für die Schilddrüsenuntersuchung sein und nicht das Rezept für das Medikament. Also ja, eigentlich, genau.
Das
haben wir
jetzt,
das schon immer so gesagt.
Das ist jetzt der Practice-Pointer. Nur weil jemand GLP-1-Rezeptor-Agonist bekommt, also in der Regel dann Menschen mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht, ist das noch lange keine Indikation zum Schilddrüsenschallen. Also man findet eine Menge Inzidentalome. Vielleicht wichtige Einschränkung an der Stelle, es ist eine retrospektive und jetzt Fallkontrollstudie, also wirklich Low-Level-Evidence.
Ja.
Es ist aber ein Signal, über das man intensiv nachdenken muss. Und teilen Sie beide das Risiko, was die Autoren da geschrieben haben, dass da ein Risiko für eine Overscreening-Epidemic entstehen könnte?
Ich würde schon sagen.
Wir teilen beide also, ich kann nicht für beide sprechen. Ach, doch, wir teilen die Einschätzung.
Ja, Janine Schübel hat doch Ja gesagt.
Ja.
Okay, gut.
Ja, also wir hatten das ja erst schon, ne? Das passiert ja auch in anderen Feldern und zieht sich eben auch in die Prävention. Ne? Das, es holt die Leute ja natürlich erstmal ab, wenn man diese Illusion der Sicherheit, die klingt ja super. Alles, was technisch messbar ist, scheint ja vorsorglich sinnvoll. Ne? Also Karottes-Duplex als Screening und sowas, das sind ja alles die Klassiker, wo das auch so losgeht. Und das hat einfach auch einen Run auf Patientenseite. Ne? Was, wie gesagt, was in diesem nachvollziehbaren Gedanken der Sicherheit liegt. Ja.
Okay, dann ist diese Arbeit zumindest ein Warnhinweis, den man ernst nehmen sollte. Eine letzte kleine Arbeit haben wir noch gefunden, die ist schon knappe 3 Jahre alt, aber dennoch vielleicht interessant, nämlich zum Thema das Risiko, ich könnte ja was übersehen. Das schwingt ja immer auch so ein bisschen mit, deswegen gucke ich halt lieber mal, es könnte ja doch ein Karzinom da sein. Und da gibt es eine Meta-Analyse von Issa und Kolleginnen und Kollegen. Die haben eben geguckt nach Arbeiten, was ist, wenn dann im Nachgang doch ein Karzinom aufgetreten ist, ein Schilddrüsenkarzinom, welche Strategie könnte die bessere sein? Wer mag dazu was sagen?
Das würde ich gerne, weil es jetzt so richtig interessant wird. Bisher war ja das Narrativ, mag sein, dass wir viele harmlose Knoten finden, aber wenn wir einen Krebs rechtzeitig entdecken, dann hat sich das Ganze doch gelohnt. So. Und die Arbeit von Issa und Kollegen, die zwingt uns jetzt mal diesen Reflex etwas genauer anzuschauen. Also nämlich die Situation nach dem Treffer. Also nicht mehr nur, vielleicht könnte ja ein Krebs sein, sondern nein, was passiert eigentlich mit den Karzinomen, die wir finden? Und das waren Daten aus 9 Studien mit insgesamt 4.200 Patientinnen und Patienten, die wegen eines papillären Schilddrüsenkarzinoms aktiv überwacht wurden. Und wichtig dabei ist, das waren jetzt nicht cherry-picking-mäßig gesuchte Niedrigrisikotumoren, sondern genau jene Befunde, die halt dann auch ja oft bei einer Operationsindikation eine Rolle spielen. Und die Ergebnisse waren wirklich bemerkenswert, finde ich. Also die große Mehrheit dieser Tumoren bleibt über Jahre stabil, nur ein kleiner Teil zeigt ein relevantes Wachstum. Oder man könnte auch sagen, selbst nachdem wir die berühmte Nadel im Heuhaufen gefunden haben, stellt sich heraus, dass diese Nadeln eigentlich ziemlich friedlich sind. Kann man das so sagen?
2% von allen hatten am Ende, glaube ich, Lymphknotenmetastasen entwickelt. 2%, ne? Ist jetzt nicht so viel. Also die Sorge, dass da was wegmetastasiert.
Ja, das ist extrem selten. Also das ist wirklich was super Spannendes, ne? Also weil, wie gesagt, die Schilddrüsenkarzinome selber sind super selten und die häufigsten von denen sind diese papillären Schilddrüsenkarzinome. Also deswegen auch, ne, die häufigsten Operationen deswegen. Und man muss sich das mal vorstellen, aber ne, die haben jetzt rausgefunden, oder das weiß man ja schon so ein bisschen länger, oder Hinweise dafür gibt es schon länger, dass diese papillären Karzinome in einer echt großen Zahl recht harmlos sind und viele Leute, weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf, eher mit als daran sterben. Also es gibt schon Autopsiestudien schon vor Jahren. Ja, das ist ja seit Corona ein bisschen
beliebt. Das durfte man in der Pandemie sogar noch sagen.
Genau, und jetzt, ich trau mich wieder. Ne, also es gab schon vor Corona Autopsiestudien, die haben das gezeigt, ne, dass es ganz viele tote Leichen gab mit papillären Schilddrüsenkarzinom, wo das nie eine Rolle gespielt hat zu Lebzeiten und auch mit dem Tod nichts zu tun hatte. Aber jetzt ist man so ein Patient, kriegt jetzt diesen Knoten rausgetan oder eine Histo davon und kriegt die Diagnose Malignität und jetzt soll Arzt und Patient sagen, okay, kein Problem, wir legen uns entspannt, lehnen wir uns zurück und wir warten erstmal ab. Das ist, also da braucht man schon, ne? Also das ist da muss man sich erstmal reinfühlen. Ne? Also das war ja beim Prostatakarzinom auch so ein Prozess, da hat es funktioniert.
Ja.
Genau, aber das ist was man bei Schilddrüsenkarzinom so überhaupt nicht gewöhnt ist. Ne? Also Schilddrüsenkarzinom ist irgendwie immer rote Lampe.
Sofort Messer raus, ja.
Ja. Genau, ne? Und das ist ein wichtiges Zeichen, dass die rote Lampe gar nicht immer sein muss. Aber das ist natürlich schwer auszuhalten für alle Beteiligten.
Ich hätte noch was für Ihre Zitatesammlung, Herr Nüsse.
Herr damit.
Also, aber es ist und bleibt dann trotzdem eine Paraphrase, aber noch mal ein bisschen anders gesagt. Der Nachweis eines Karzinoms ist noch kein Beweis für den Nutzen seiner frühen Entdeckung. Das haben wir ja bei der Porsche genauso.
Ja. Okay, da kommt ein Textmarker drauf. Über diesen Satz werde ich morgen noch nachdenken. Und schöne Analogie, Janine Schübel, Prostatakarzinom, auch deswegen interessante Analogie, weil man da ja auch zeigen kann, wie aufwendig und wie viel Zeit es brauchte, dass dort sich diese Active Surveillance oder Waitful Watching, wie auch immer, überhaupt in der Breite etablieren konnte. Das hat viel Zeit gebraucht und viele Leute, die das immer wieder versucht haben, in die Köpfe reinzukriegen. Ne? So, wollen wir an der Stelle mal einen Punkt machen? Und wollen wir es vielleicht nochmal versuchen, nach einer guten Stunde Gespräch, dass Sie für die Hörerinnen und Hörer, für Ihre Kolleginnen und Kollegen, ja, so einen, nochmal so einen knackigen Mutmacher-Take-Home-Spruch mitgeben. Wollen wir mit Janine Schübel beginnen?
Gern. Ich habe jetzt schon auch gerade drüber nachgedacht, was ich jetzt sage. Ich würde schon doch mutig sein sagen, ne? Also jetzt hast du aber Mutmacher-Spruch gesagt. Also ich glaube, ich würde jetzt sagen, akzeptieren Sie sich als starken Mediziner, als starke Medizinerin oder sehen Sie sich auch als starken Mediziner, starke Medizinerin, wenn Sie nur sprechen, vermeintlich nur sprechen und heute nicht noch Labor und Sono anleiern, weil genau das Ihr Job ist und genau so gute Medizin funktionieren muss.
Sehr gut. Danke. Martin Scherer, Mutmacherspruch.
Wir sind darauf trainiert worden, den Nutzen des Findens zu sehen. Wir müssen aber auch lernen, die Folgen des Findens mitzudenken. Und jeder Befund eröffnet da eine neue Geschichte. Das ist manchmal eine nötige Geschichte, aber manchmal ist es eine Geschichte, die eigentlich besser nie angefangen hätte. Und dafür ist die Schilddrüse eigentlich ein hervorragendes Lehrstück. Die Schilddrüse zeigt uns, dass gute Medizin eben nicht daran besteht, möglichst viele Auffälligkeiten zu entdecken, sondern gute Medizin ist es dann, die wenig relevanten Auffälligkeiten, also die vielen Auffälligkeiten, die wenig relevant sind, von den vielen irrelevanten zu unterscheiden. Und dafür braucht es oft weniger Technik und mehr klinisches Urteilsvermögen und dann einfach auch dazu stehen. Das haben wir nicht nur bei Schilddrüse, das haben wir bei Müdigkeit, das haben wir bei Schwindel, bei vielen anderen Sachen, bei Kopfschmerzen, immer dann, wenn es potenzielle abwendbar gefährliche Verläufe gibt, die ich aber aufgrund meines klinischen Urteilsvermögens ausschließen kann, dann einfach zu sagen, das hat mir gefallen eben, ich als starke Medizinerin, als starker Mediziner stehe ich dazu. Ich stehe jetzt zu den Befunden, die ich erhoben habe.
Ja.
Und natürlich ist da immer eine Restunsicherheit dabei, aber die halte ich aus.
Und dieses Aushalten von Restunsicherheit braucht halt ein Stück Mut, ne?
Ja.
Stimmt ja.
Stimmt ja. Okay. Also dann ist das vielleicht doch die Mutmach-Begeisterungs-Episode. Nehmen wir das vielleicht an der Stelle mal mit. Und in jedem Fall ist es auch eine Perdu-Episode und das ist vollkommen okay. Wir bleiben beim Sie und wenn man sich duzt, dann ist das auch in Ordnung, wenn man trotzdem sich sieht. Wir kriegen alles hin.
Ganz wichtiger Disclaimer.
Ganz wichtiger Disclaimer. Vielleicht eine letzte Frage noch, Janine Schübel. Es gibt ja auch noch eine TSH-Wert in der Hausarztpraxis-Leitlinie. Das ist Stand heute eine S2-Konsensualleitlinie, die ist auch noch gültig, bis noch ein Jahr etwa, aber da wird wohl auch dran gearbeitet. Wie ist der Stand? Können Sie uns da schon was verraten?
Ja, also das Update steht tatsächlich gerade in den Startlöchern. Es ist noch nicht viel passiert. Es soll auf S3-Niveau angehoben werden, ist unser Plan. Und wir wollten aber jetzt erstmal die Knotenleitlinie erfolgreich über die Ziellinie bringen und haben jetzt kurz durchgeatmet und jetzt geht's quasi, ja, ziemlich zeitnah auf in die nächste Runde und dann ist die TSH-Leitlinie wieder dran.
Ja. Krass. Und Sie haben ja offenbar mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Fachgesellschaft jetzt so eine tolle Basis geschaffen, auf der man echt weiterarbeiten kann, oder? Sind Sie zuversichtlich?
Ja, total. Total.
Es war mir eine große Freude, Janine Schübel, dass Sie hier waren. Und ich meine, Martin Scherer, Janine Schübel darf immer wieder herkommen, oder?
Jederzeit und ich möchte noch einen kleinen Werbeblock machen,
ja,
für die Leitlinie, schon auch als Kommunikationswerkzeug.
Ah.
Also wenn ich heute meiner Patientin erkläre, warum wir einen zufällig entdeckten Schilddrüsenknoten nicht weiter eskalieren, dann spreche ich eigentlich nicht nur als Hausarzt, dann spricht da gewissermaßen die gesamte Fachwelt.
Und das ist ein wichtiger Unterschied. Dann heißt nicht mehr, ja, der Hausarzt will nicht überweisen. Nein, dann heißt es, die beteiligten Fachgesellschaften sind nach Sichtung der Evidenz gemeinsam zu diesem Schluss gekommen. Und deshalb würde ich auch einfach diese Leitlinie neben den vielen wichtigen Empfehlungen da drin nochmal auch als ganz wichtiges Rückenstärkungstool sehen.
Ja.
Deshalb nochmal eine Werbung dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, guckt sie euch an, druckt sie euch aus, laminiert sie euch, obwohl, naja, ausdrucken, ich weiß es nicht.
Also was man ausdrucken kann, Martin Schere, ist...
Legt sie euch nur das Kopfkissen.
Genau, die zweiseitige Patienteninfo gibt es ja auch.
Genau.
Die, ja. Das kann man sich super ausdrücken.
Ja, laminieren, in Stein meißeln, im Rahmen, alles Mögliche.
Genau, okay. Und da ist dann auch noch ein Link drauf zu der Information Schilddrüsenknoten von der ICWIC-Seite gesundheitsinformation.de, wenn man sich als Patient selbst informieren will. Wobei ich finde diesen Begriff Patient in dem Zusammenhang unangemessen, weil man ist ja erst nochmal kein Patient.
Bürger, Mensch. Aber Mensch. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Nössler.
Oh.
Darf ich?
Ja, bitte.
Fragen. Wir waren ja jetzt dürfen auch... Alles. Wir haben jetzt ein bisschen Organologie gemacht, natürlich... immer mit Blick auf System, aber wir haben ja auch jetzt ein paar Episoden hinter uns, wo wir sehr gesundheitssystemisch unterwegs waren.
Das wurde auch schon von Hörern kritisiert, ja.
Aha. Dann traue ich mich gar nicht nach dem Systemaspekt zu fragen,
ja,
den Sie von dem Ganzen jetzt ableiten.
Tja, wenn ich einen systemischen Aspekt vermuten darf, es verändert sich punktuell die Richtung. Man hat den Eindruck als Beobachter, dass es immer mehr diese Initiativen geben, die Less is More betonen. Und dass das so ein bisschen durchdiffundiert und durchsickert. So ähnlich wie es bei der Verhältnisprävention der Fall ist, wo Sie und Oliver Heusinger auch gesagt haben, es sickert durch. Ist das eine sinnvolle Beobachtung?
Fast. Man könnte es noch darum ergänzen, dass man sagt, im Grunde genommen brauchen wir Strukturen, die Quartärprävention fördern und die eine kluge Zurückhaltung ermöglichen. Und es darf eigentlich kein Nachteil mehr sein. Evidenzbasiert nichts zu tun, im Gegenteil. Also es muss klar sein, dass unnötige Diagnostik, unnötige Therapie zu vermeiden, dass das eine Qualitätsleistung ist. Und da brauchen wir systemische Rahmenbedingungen für.
Die brauchen wir definitiv, ne? Also auch unterlassen braucht irgendeine Art von Infrastruktur, sonst klappt das nicht, ne? Also es wird heute vergütet, was sich zählen lässt. Untersuchungen, Vorstellungen, Eingriffe. Aber gute Versorgung besteht eben manchmal gerade nicht darin, unnötige Diagnostik zu beginnen. Und auch mit der Leitlinie hören wir nicht selten, dass das natürlich auch ein Problem ist, wenn wir den Hausarztpraxen sagen, bestellt die doch nicht jährlich zum Schall. Weil so ein Schallgerät sich natürlich refinanzieren muss und das jetzt gar nicht so unpraktisch ist, wenn die Leute jährlich kommen. Und ich denke, diese Motivation, die darf nicht lenken. Und das muss aus dem System raus. Ne? Es muss begründetes Unterlassen, also es muss die Zeit, die das braucht, die Kompetenz, die muss als ärztliche Leistung in irgendeiner Art und Weise anerkannt sein. Und das findet gerade nicht statt.
An dieser Stelle gehen von Ihnen beiden unausgesprochen, von mir jetzt aber auf den Punkt gebracht, schöne Grüße an Friedrich Merz raus, von dem wir wissen, dass er Stammhörer dieses Podcasts ist. Und zwar, ihr baut doch gerade ein Gesetz für eine Primärversorgung. Denkt doch einfach mal das Thema Vergütung neu und überlegt mal, wie man Leute fürs Nichtstun, ist vielleicht der falsche Begriff, sondern fürs kluge Unterlassen und Weglassen bezahlen
kann. Für gute Entscheidungen. Wir haben kein System, das gute Entscheidungen vergütet. Darum geht's doch.
Genau, richtig.
Richtig. Ja.
Also,
es geht um Qualität und nicht Quantität.
Aber auch da würden Sie meine Zuversicht teilen, dass vielleicht im Rahmen der anstehenden Gesetzgebung für ein Primärversorgungssystem man versuchen könnte, diesen Hebel zu formulieren?
Ist nicht leicht, aber... Wer nicht probiert, der gewinnt auch nichts.
Das ist das letzte Wort, mehr oder weniger. Janine Schübel, nochmal toll, dass Sie hier waren, dass du hier warst. Das kann man jetzt auch mal so sagen. Mir hat es viel Freude gemacht und ich vermute Martin Scherer auch.
Absolut. Vielen Dank nochmal. War ein prima Gespräch. Gerne wieder.
Danke auch von mir.
Dann tschüss und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.